D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Es ist mittlerweile bald 2 Jahre her.
Agnes, Saraya, Haua, Hayara.
14. bis 15. April wurden in Chibok, im südlichen Teil von Borno State, knapp 300 Mädchen entführt. Von diesen Mädchen fehlt nach wie vor jede Spur. Boko Haram war anfangs eine Schlägertruppe. Im Jahr 2010 ist die Phase 3 von Boko Haram der Terrorismus. Sinnloses Töten durch Massaker, durch Entführungen, durch Vergewaltigungen. Das große Problem ist bei Boko Haram, wir wissen zu wenig über Boko Haram. Man kann keine empirische Forschung machen. Es ist im Moment zu gefährlich. Und selbst wenn die Fakten bekannt sind, dass man schwer versteht, was eigentlich tatsächlich hinter den Kulissen läuft.
Susanna, Maryam, Naraba, Kanat, Naomi, Rifkat, Gloria, Meris, Saraya, Haua, Hayara.
Das sind Namen der Mädchen, die von der Terrorgruppe Boko Haram verschleppt wurden. Die Lesung dieser Namen ist Teil eines Kurzfilms der Künstlerin Monika Huber. Der Film ist gut 2 Minuten lang und ist, finde ich, sehr beeindruckend. Ihr könnt ihn euch bei uns auf der Website anschauen. Boko Haram ist eine Terrorgruppe, die vor allem in Nigeria aktiv ist. Es gibt sie schon seit gut 15 Jahren und dennoch wissen wir auch heute noch erschreckend wenig über sie. Was wir wissen, wie Boko Haram entstanden ist, in welch komplizierten postkolonialen Politikgeflechten die Terrorgruppe aktiv ist, das erfahrt ihr heute hier bei uns im Hörsaal. Das Boko Haram-Syndrom in Westafrika, so heißt der Vortrag von Franz Kugelmann. Kugelmann ist Professor am Institut für Afrikastudien der Universität Bayreuth. Er ist Islamwissenschaftler und kennt sich mit allen Facetten moderner islamischer Bewegungen in Afrika aus. Er hat seinen Vortrag am 26. Oktober 2015 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München gehalten.
Letztes Jahr im April, 14. bis 15. April, wurden in Chibok, im südlichen Teil von Borno State, knapp 300 Mädchen entführt. Von diesen Mädchen fehlt nach wie vor jede Spur. Es ist ein Ereignis gewesen, das selbst an der Universität Bayreuth, wo wir viel mit Afrika zu tun haben und ich speziell mit Phänomenen des zeitgenössischen Islams sind in Afrika, nachdem ein Hashtag von Twitter, Bring Back Our Girls, unterstützt wurde von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Michelle Obama, die First Lady der Vereinigten Staaten, gab es in Bayreuth bei mir am Institut für Afrikastudien, was ich als Boko Haram-Alarm bezeichne. Das heißt, die Medien, alle bundesdeutschen Medien, wollten plötzlich wissen, was hat es mit Boko Haram zu tun. Obwohl es sich im Falle von Boko Haram um ein Phänomen handelt, das mindestens seit dem Jahr 1999 virulent ist in Nordnigeria. Das gerade die Entführung von Chibok ein Wendepunkt war, zumindest in der Politik von Nigeria, zeichnet sich auch ab, indem am 29. Mai 2015, also vor knapp einem halben Jahr, der neue Präsident Mohamed Buhari in seiner Antrittsrede dem Problem oder der Herausforderung Boko Haram, so wie das offiziell in Nigeria bezeichnet wird, breiten Raum ein. Ungefähr ein Viertel seiner Rede geht nur um Boko Haram. Einerseits dankt er den Völkern der Nachbarstaaten Kamerun, Tschad, Republik Niger und vor allem den Armeen dieser Staaten für ihren Einsatz in Nigeria gegen Boko Haram. Er erwähnt dann als die dringendste Aufgabe seiner Regierungszeit, neben anderen Herausforderungen des Landes, und die sind zahlreich, ist der sogenannte Boko Haram-Aufstand, so wie es in der Terminologie bezeichnet wird, von Nigeria. Die Chibok-Mädchen sollten befreit werden. Er bezeichnet Boko Haram als eine gottlose Gruppe von Personen, die völlig ohne Verstand und so weit weg von Islam, wie man sich das nur vorstellen kann. Sie sind nicht in der islamischen Gemeinschaft noch willkommen. In den Medien kennen wir die Gruppe Boko Haram. Der eigentliche Name ist ein arabischer Name, Jamaat al-Ahla Sunna lidawa wal-Jihad. Das bedeutet so viel die Gemeinschaft der Sunniten oder der Muslime, die der Sunna des Propheten folgen, um das Wort Gottes zu verbreiten oder um zu missionieren in unserer Terminologie, der Aba und der Dschihad, der heilige Kampf. Selbst muss man sagen, dass Boko Haram, wenn man das versucht zu übersetzen, das ist einerseits Boko Haram, man kann das Wort Boko in Kanuri, das ist eine der Sprachen von Nordost-Nigeria. In Kanuri heißt es Boko, das ist ein Lehnwort aus dem Englisch so viel wie Buch. Und es ist Synonym für Bildung. Im Hausa, der größten Verkehrssprache von Nord-Nigeria, ist es ein bisschen trickreicher. Boko bedeutet so viel, etwas zu verkaufen, etwas anzukündigen, was einmal der Inhalt stimmt nicht. Es ist einfach ein Betrug. Aber kommt auch aus dem englischen Wort Book, Boko. Und es bezeichnet mehr oder weniger nicht nur Bücher, sondern auch die gesamte westliche Bildung. Das heißt, die westliche Bildung ist in der Ideologie von den Vertretern von Boko Haram ist nicht akzeptabel. Denn Haram ist ein arabisches Wort, das bedeutet, es ist so viel wie verboten im religiösen Sinne. Das ist das extremste Verbot. Es gibt auf der einen Seite ist Halal, das ist erlaubt, das ist erwünscht, auf der anderen Seite Haram, das ist absolut verboten im religiösen Sinne. Das heißt, Boko Haram ist so viel wie Bildung, westliche Bildung ist für die Muslime religiös verboten. Ich habe hier eine Karikatur, die habe ich in der Süddeutschen Zeitung gefunden. Das heißt, wie viel Massaker braucht es, um in dieser Gegend in die Nachrichten einzugehen? Auf der Fahne steht Boko Haram. Boko Haram hat in den letzten 5 Jahren oder im Kampf gegen Boko Haram sind etwa 15.000 bis 20.000 Menschen getötet worden. In unvorstellbaren Massakern zum Teil. Gleichzeitig gibt es viele Kollateralschäden von der nigerianischen Polizei und vom nigerianischen Militär, dass eben bei Aktionen viele unschuldige Personen ums Leben kommen. Was ich zu Beginn des Jahres im Januar, also es ist ein Höhepunkt von Grausamkeit und Gewalttätigkeit empfunden habe, und zwar, dass Boko Haram Kinder, Mädchen, kleine Mädchen von 7 bis 10 Jahren als lebende Bomben benutzt, um sie dann in belebten Plätzen und Märkten zu zünden. Dieses Phänomen hat begonnen im Januar und es war in den Medien bei uns überhaupt nicht bekannt gemacht worden. Nicht, weil es um so eine Grausamkeit handelt, sondern weil es gleichzeitig war mit dem Konkurrenzunternehmen, und zwar das Attentat von Charlie Hebdo in Paris. Boko Haram, ich werde jetzt nicht einzeln die ganzen Massaker und Grausamkeiten auflisten, das sind eigentlich genug. Boko Haram hat gewisse Ziele und sie behauptet immer, dass sie den nigerianischen Staat islamisieren will. Man muss dazu sagen, dass was heutzutage der Staat Nigeria ist, ist ein kolonialer Konstrukt natürlich. Man kann sagen, dass ungefähr 180 Millionen Einwohner, das ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Von diesen 180 Millionen Einwohnern sind die Hälfte Muslime. Und die geografische Situation ist folgendermaßen, wenn man von Süden nach Norden geht, je näher man an den Sahel, an die Wüste rankommt, umso stärker ist die muslimische Bevölkerung, bis nahezu 90-95%. Eine Ausnahme ist der Südwesten, das ist das Gebiet um Lagos, oder auch das Yoruba-Land, das ist so die alte Südwestregion der Kolonie. Dort ist die Bevölkerungsmehrheit sind Yoruba-Sprecher. Und da sind ungefähr 50% wiederum Muslime. Das geht da quer durch die Familien. Nigeria ist ein großes Land mit einer ungeheuren Vielfalt. Es gibt über 400 Sprachen dort. Und auch der Islam in Nigeria ist nichts Einheitliches, sondern es ist ein permanenter Prozess. Der Nordosten von Nigeria ist ungefähr seit dem 9., 10. Jahrhundert islamisiert. Das Hausaland der Norden, Nordwesten ist seit 12., 13. Jahrhundert islamisiert. Zumindest die Elite durch den Trans-Sahara-Handel hat eben früh Kontakt bekommen mit Muslimen aus dem Maghreb und aus Ägypten. Für die Muslime in Nigeria gibt es ein berühmtes Referenzmodell. Also wie sie ihre Gemeinschaft organisieren wollen oder sollen, gibt es das Referenzmodell des sogenannten Sokoto-Kalifats. Das Sokoto-Kalifat ist entstanden aus einer islamischen Reformbewegung Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Sokoto ist mehr oder weniger zwei Drittel des heutigen modernen Staats Nigeria. Das ist also eine Reformbewegung entstanden aus dem sogenannten Fulani-Dschihad. Das heißt, die Anführer dieser Dschihad-Bewegung waren Fulani. Fulani ist eine Ethnie, die in ganz Westafrika verbreitet ist, die einerseits Rinderzüchter sind und nomadisch leben. Andererseits gibt es dort einen sesshaften Gelehrtenstamm. Der Grund für diesen Dschihad, für diesen bewaffneten Kampf gegen die damals blühenden Hausa-Stadtstaaten war eben, man war der Meinung, dass die Herrscher dort das islamische Recht nicht korrekt anwenden. Dieser Dschihad war erfolgreich und es wurde eben zu dem größten staatlichen Gebilde, zum größten Staat des 19. Jahrhunderts in Afrika. Es war ein sehr gut funktionierendes Staatswesen. Man muss dazu sagen, Sie sehen hier am Nordosten Borno, da sehen Sie den Tschadsee und Kanem. Das ist ein älteres Reich, das war auch ein Großreich, das aus dem 11., 12. Jahrhundert entstanden ist, das bis zum heutigen Libyen gereicht hat, den heutigen Staat Tschad abdeckte und eben bis zum Nordosten zu beiden Seiten des Tschadsees ein unheimlich großes und starkes Reich war. Dieser Teil war nie Teil vom Sokoto-Kalifat. Die Fulani-Dschihadisten haben versucht, im 19. Jahrhundert Borno, Kanem Borno, dieses Doppelreich zu erobern. Sie haben es nie geschafft. Erst mit den Einsätzen des Kolonialismus wurde dieser Teil in die britische Kolonie Nordnigeria integriert. Zwischen den Dschihadisten des Sokoto-Kalifats und den Herrschern von Kanem Borno gab es über Jahrzehnte einen gelehrten Disput. Es ist ein theologischer Disput, was islamisch und was nicht islamisch ist. Und es ging eigentlich immer nur darum, und es zieht sich jetzt bis zum heutigen Tag wie ein roter Faden durch die muslimische Geschichte von Nigeria, nicht nur Nordnigeria, auch von Südwestnigeria, vor allem in Nordnigeria. Das ist das Wort Bid'ah. Bid'ah bezeichnet unislamische Neuerung. Das ist einfach eine Erneuerung in der Gesellschaft, in der Auslegung der Religion, die als unislamisch für manche Personen, für manche Protagonisten gilt. Und da kann man natürlich lange darüber streiten, was ist jetzt noch im Rahmen der, im Christentum würde man sagen, in der Orthodoxie und akzeptabel und was nicht. Die britische Okkupation Nordnigerias, Südnigerias und die Vereinigung zu einer Kronkolonie fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Es wurde das gesamte Sokoto-Kalifat eingegliedert, Kanem Borno ebenso. Und das Besondere an dieser Kolonialsituation war, dass es sich nach dem damals vorherrschenden Generalgouverneur Lord Lugard war, dass es sich um Indirect Rule, um indirekte Herrschaft gehandelt hat. Man hat nur mit einer Handvoll britischer Kolonialoffiziere ein Gebiet verwaltet, das, ich würde sagen, dreimal so groß wie Frankreich ist. Das heißt, man hat die alten Strukturen vom Sokoto-Kalifat, also bezogen auf den Norden, weiterhin bestehen gelassen. Die Emire haben weiterhin geherrscht, die religiösen Führer haben weiterhin ihr Recht gesprochen. Und dieser Zustand hat sich fortgesetzt bis eben zur Unabhängigkeit in 1960. Das heißt aber auch, es war immer eine sehr enge Beziehung. Das heißt immer, die Briten, das war für die ein Honeymoon, mit den Emiren gemeinsam ein so derartig riesiges Gebiet zu beherrschen. Es hat ja auch Folgen, weitreichende Folgen, die wir heute noch spüren. Großbritannien hat versucht, eben um die Herrschaft der Emire und der religiösen Führer, der Qadis und der Ulama zu stärken, um leichter regieren zu können, war dieses Gebiet abgeschottet von Missionaren, von christlichen Missionaren, und somit gab es dort auch keine Schulen, keine modernen westlichen Missionsschulen, wohingegen im Süden des Landes Missionare herzlich willkommen waren und verschiedenster Provenienz, von den Katholiken bis zu den verschiedenen protestantischen Bewegungen, waren die ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts sehr aktiv und sehr erfolgreich. Und auch mit dem Schulwesen. Das heißt, zum Beginn der Unabhängigkeit war der Norden schlecht vorbereitet. Wenig Personen haben eine westliche, brauchbare für die Zeit Unabhängigkeit benötigte Bildung, wohingegen der Süden dann glänzend dastand und auch im Norden dann Verwaltungspositionen übernehmen konnte. Ein Nebeneffekt von dieser britischen indirekten Herrschaft war auch, dass das islamische Recht, die Scharia, in diesem Gebiet, in diesem weitestgehend islamisierten Gebiet, völlig unreformiert, völlig unkodifiziert von den Richtern weiterhin als Grundlage der Rechtsprechung verwendet wurde. Wohingegen in anderen Gebieten, zum Beispiel das Osmanische Reich oder auch Marokko, das nie Teil des Osmanischen Reichs war, dort fanden im 19. Jahrhundert Gesetzesreformen, Rechtsreformen statt. Das hat in Nigeria nie stattgefunden. Das heißt, in der urtümlichsten, in der, wie soll man sagen, in der unkodifiziertesten, in der reinsten Form wurde dort in Nordnigeria noch Recht gesprochen. Großbritannien hat teilweise ein bisschen eingegriffen bei den Körperstrafen, weil das eben gegen ethische Vorstellungen von Großbritannien verstoßen hätte. Körperstrafen wurden abgeschafft, das heißt Kreuzigung, öffentliche Auspeitschung, Amputationen etc. Als es Mitte des 20. Jahrhunderts der Weg klar wurde, dass Nigeria auch eines Tages unabhängig wird, gab es Bedenken von den Bewohnern des Südens. Man muss sich vorstellen, Nigeria ist ein Riesenland und die nördliche Region macht ungefähr 4/5 der gesamten Fläche zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit aus. Der Norden wurde nach islamischem Recht regiert. Das islamische Recht war natürlich nur für Muslime, nicht für die Christen. Und in dieser unkodifizierten, in dieser Reihenform, die Politik im Süden hatte ziemlich schwere Bedenken gehabt, dass das weiterhin so zum Nachteil der christlichen Bevölkerung im Süden zur Anwendung kommt. Also hat man dann sich darauf geeinigt, dass das Strafrecht weiterhin entschärft wird. Es wird kodifiziert, man hat das sudanesische Strafrecht genommen und letztendlich war das dann kompatibel zum modernen, unabhängigen afrikanischen Staat. Diese Situation hielt an bis 1977, das ist ungefähr 10 Jahre nach Beginn des sogenannten Biafra-Krieges, was sich die östliche Region für unabhängig erklärt hatte. Der Staat, der nigerianische Staat, hat sich in verschiedene von 3 großen Regionen in Bundesstaaten aufgegliedert und heutzutage haben wir 32 Bundesstaaten. Die großen Regionen wurden aus politischen Gründen zerschlagen, damit die Macht nicht so einseitig im Norden liegt. Es gab eine Debatte über den Stellenwert des islamischen Rechts in der reformierten Verfassung von 1977. Christliche Abgeordneten wollten nicht akzeptieren, dass es einen obersten Scharia-Appellationsgerichtshof gibt. Das gab es früher, wenn aus der großen Nordregion vorherrschend war, gab es das. Aber mit der Zersplitterung in einzelne Bundesstaaten hat es diese Situation nicht mehr gegeben. Jeder einzelne Staat hat seinen Appellationsgerichtshof gehabt, aber es gab auf nationaler Ebene diese Situation nicht mehr. Und das hat zu schwerwiegenden Komplikationen geführt. Letztendlich konnte die Verfassung verabschiedet werden und in der Form, dass das islamische Recht eine geringere Rolle spielte. Bidda, dieses Wort habe ich vorher schon erwähnt, das ist unislamische Neuerung. Das ist das Schlüsselwort für alle großen Debatten nicht nur im Norden Nigerias. Dass dieser Begriff sehr unterschiedlich interpretiert wird, liegt daran, dass es den Islam an und für sich nicht gibt. Es gibt kein Klerus, es gibt keine Kirche. Es gibt verschiedene Gruppierungen, die versuchen, ihre Wahrheit zu publizieren, ihre Wahrheit durchzusetzen. Nordnigeria ist stark geprägt von Sufi-Bruderschaften. Allerdings die dominierende Sufi-Bruderschaft mit dem Sokoto-Kalifat war die Qadariya-Sufi-Bruderschaft. Es gab dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine Reform-Sufi-Bruderschaft, die Tijaniya. Es gab bis in der Zeit vor der Unabhängigkeit, bis ins erste Jahrzehnt nach der Unabhängigkeit, gab es heftigste Konflikte zwischen diesen beiden Gruppierungen. An der Oberfläche war es eben diese theologische Dispute, was jetzt islamisch ist, was nicht islamisch ist, was islamische, was bidda ist, was eine islamische, unislamische Neuerung ist oder nicht. Allerdings kam dann Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre eine andere Reformbewegung unter der Führung von Abu Bakr Gumi, wurde in Nordnigeria sehr aktiv. Diese Bewegung hat den Namen gehabt, Jamaat, auf Arabisch Isala, der Bidda, bei Kamara Sunnah, eine Kurzform in dem Hausakronym Jan Isala. Das heißt, das ist die Bewegung oder die Gemeinschaft, die diese unislamischen Neuerungen Bidda vernichten, ausmerzen will und die wahre Sunna des Propheten errichten. Es war eine sehr erfolgreiche Reformbewegung. Es war auch deshalb eine sehr erfolgreiche Reformbewegung, weil sie ganz gezielt junge Frauen in Nordnigeria in ihre Bildungsmaßnahmen eingebunden hat. Es war das erste Mal für Frauen die Möglichkeit, dass sie in sogenannten Islamierschulen, das heißt, einerseits gab es eine islamische Bildung, andererseits auch westliche Bildungsinhalte, die dort vermittelt wurden, dass dies erste Mal in der Geschichte von Nordnigeria mit wenigen Ausnahmen natürlich von der Elite eine gewisse Bildung erfahren haben. Es gab auch andere Bewegungen, die in den 70er Jahren das Licht Nordnigerias erblickt haben. Das war von dem kamerunischen Wanderprediger Mohamed Marwa. Das ist eine Bewegung, die bezeichnet wurde Maitazine oder Yantazine oder Kalokato. Kalokato heißt auf Hausa nur der Koran. Das heißt, diese Bewegung ist sehr radikal gewesen. Die ist nach wie vor, es gibt diese Bewegung im Untergrund. Die haben alle modernen technischen Errungenschaften abgelehnt. Sie haben auch, was für Muslime Häresie bedeutet, dass sie gesagt haben, nur der Koran darf gelesen werden, das einzige Buch, kein islamisches Recht. Nicht die Hadithe des Propheten, also die Sprüche und die Tradition des Propheten sind nicht Teil des Islam. Diese Bewegung hat sich dann bewaffnet. 1980 kam es zu den sogenannten Kano Riots. Kano ist die größte Stadt in Nordnigeria, das ist eine Stadt mit 7 bis 10 Millionen Einwohnern. Es gab sehr viele Opfer. Laut öffentlichen Zahlen des nigerianischen Staates gab es ungefähr 4.000 bis 5.000 Tote. Mohamed Marwa wurde 1980 getötet bei diesen. Die Polizei hat es nicht unter Kontrolle bringen können, sondern es musste die Luftwaffe und das Militär ein ganzes Stadtviertel von Kano bombardieren. Deshalb diese hohen Opferzahlen. Einige Anhänger konnten fliehen und die haben dann bis 1985 immer wieder Aufstände angezettelt in weiten Teilen Nordnigerias, so wie in Kaduna, Yola, Gombe und vor allem auch in Maiduguri, der Hauptstadt von Borno State. Die 1980er Jahre waren auch geprägt durch Konflikte zwischen konfessionellen, religiösen Konflikten, oder sie scheinen oder auf den ersten Blick als religiöse Konflikte. Oft ist es auch ethnische Konflikte, die eben mit religiösen Argumenten ausgetauscht wurden zwischen Muslimen und Christen. Es wurde auch die 1980er Jahre bezeichnet als das Jahrzehnt des Blutes oder the Decade of Blood. 1999, nach vielen Jahren Militärherrschaft in Nigeria, kehrte dieses Land wieder zur Demokratie zurück. Es gab freie Wahlen. Es gab einen christlichen Präsidenten aus dem Südwesten und es passierte dann etwas Merkwürdiges. In Zamfara, Samfara ist einer der ärmsten Staaten, also im Sahelbereich, in der Savanne und im Sahelbereich, hat Ahmed Sani Yariman Bakura. Ahmed Sani ist Politiker, hat dem Wahlvolk versprochen, er führt die Scharia, das islamische Recht ein, wenn er gewählt wird und alle Probleme seien dann gelöst. Er wurde tatsächlich gewählt und er hat sein Wahlversprechen gehalten. Er hat begonnen 1999 mit der Wiedereinführung des islamischen Strafrechts. In Zamfara State handelt es sich um eine Wiedereinführung des islamischen Rechts aufgrund dieses Wahlversprechens, aber von oben nach unten. In 11 anderen Bundesstaaten hat es einen Dominoeffekt hervorgerufen. Auch alle anderen nordnigerianischen Staaten, die Gouverneure und die Regierung waren gezwungen, das islamische Recht wieder einzuführen. Letztendlich handelt es sich um Wiedereinführung von gewissen Aspekten und Teilen des islamischen Strafrechts. Sodass es im Jahr 2001 12 Staaten im Norden gegeben hat, die auf Druck der Bevölkerung das islamische Recht wieder eingeführt haben. Welche Auswirkungen hatte die Reimplementierung des islamischen Rechts? Es wurden die Teile des islamischen Strafrechts wieder eingeführt mit den Körperstrafen. Nur am Rande erwähnt, es gab im Jahr 2002, 2003 in der westlichen Öffentlichkeit, auch in Nigeria natürlich und in Westafrika, einen Aufschrei, dass plötzlich die Medien berichteten, dass 2, 3 Frauen wegen ungesetzlichen Geschlechtsverkehr gesteinigt werden sollten. Es kam nie zu einer Verurteilung. Das islamische Recht ist da sehr flexibel und sehr pragmatisch, dass es eigentlich zu einer Steinigung wegen ungesetzlichen Geschlechtsverkehrs oder unehelichen, außerehelichen Geschlechtsverkehrs eigentlich gar nie kommen kann. Es wurden Scharia-Gerichtshöfe in allen Instanzen in den 12 nördlichen Bundesstaaten eingeführt. Es wurde auch ein Scharia Court of Appeal, also ein Appellationsgerichtshof, eingeführt. Und die Islamisierung der Gesellschaft wurde vorangetrieben. Dazu wurden einige Institutionen gegründet. Also ein Rat der Ulama. Ulama ist das arabische Wort für islamische Gelehrte. Eine sogenannte Hisba-Kommission, das heißt, es ist eine Art Religionspolizei. Hisba oder der Muhtasib im Arabischen ist eigentlich der Marktaufseher. Das ist so eine moralische Polizei. Zakat in den Daumenboards wurden eingerichtet. Zakat ist eine der 5 Säulen des Islam, das ist die sogenannte Almosensteuer. Und es wurden auch, obwohl in dieser Region Afrikas nie islamische Stiftungen es gegeben hat, wurde eben Organisationen bzw. Körperschaften ins Leben gerufen, die sich darum kümmern sollten. Dann gab es natürlich auch für die Forschung, machte man was, und dass man die Scharia weiter voranbringt. Also man hat einen ganzen bunten Strauß von verschiedenen Organisationen ins Leben gerufen, um die Gesellschaft weiterhin zu islamisieren. Hier die 12 nördlichen Bundesstaaten, das heißt der gesamte Norden Nigerias, war ab 2002, 2003 wieder unter der Herrschaft des islamischen Rechtes. Von diesen 12 Bundesstaaten, die sogenannten Scharia-Staaten, gibt es nur mehr 11. Gombe beispielsweise hat es nie umgesetzt, und man muss auch sagen, dass die einzelnen Bundesstaaten, die sind sehr unterschiedlicher Art und Weise, die ihre eigenen Gesetze umgesetzt haben. Ein weiteres wichtiges Thema ist, wenn man über die Vielfalt von Islam in Nordnigeria spricht, ist der Salafismus. Salafismus ist ja heute auch bei uns ein Wort, das sehr geläufig wurde, dank den Medien. Salafismus, das ist eine geistige Strömung, die zu den Wurzeln des Glaubens zurück will. As-Salafa Salih, zu den Altvorderen zurück, zu den Ur-Islam, zu den unverfälschten, reinen Islam will man wieder zurückkommen. Gibt es natürlich viele Wege dazu, und der Salafismus ist ja auch, das heißt, nicht jeder Salafist ist gleichzeitig auch ein Dschihadi, der für den bewaffneten Kampf wirkt, sondern es gibt durchaus moderate Bewegungen. Ich habe vorher schon angesprochen, die Janisala-Bewegung, die Gemeinschaft zur Bekämpfung der unislamischen Neuerungen und zur Errichtung des wahren Islams, wo eines dieser, die erfolgreichste Bewegung in Nordnigeria, die den Salafismus propagierte. Es gab eine Persönlichkeit, die in den 80er Jahren dann sehr starken Einfluss erhielt. Das war Sheikh Jafar Mahmoud Adam in Kano, in der größten Stadt des Nordens. Er hat eine eigene Moschee gehabt. Er verfügte ja ein eng gesponnenes Netzwerk an Anhängern, an Schülern, an Salafi-Schülern, die seine Botschaft weit hinausgetragen haben. Er war aber auch mit einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in London sehr eng verflochten. Er war zeitweise auch der Repräsentant von Al-Muntada. Diese Organisation, wie bereits gesagt, in London registriert und im Londoner Hauptquartier, hatte sehr großen Einfluss auf den Salafismus, nicht nur in Nigeria, sondern in vielen anderen Ländern auch. Al-Muntada ist gegründet worden von einem Syrer, einem syrischen Gelehrten, der lange Zeit in Saudi-Arabien gelebt hat, in den 50er, 60er Jahren, aber dann persona non grata wurde aufgrund seiner radikalen Ansichten, ähnlich wie Osama bin Laden. Und über einige Umwege kam er dann nach London. Von dort aus hat er seine Organisation gegründet, die besonders aktiv eben in afrikanischen Ländern war. Sheikh Jafar war der Repräsentant dieser Nichtregierungsorganisation in Kano. Dann gab es auch einen ehemaligen Schüler oder einen ursprünglichen Schüler, auch einen Salafi, Mohammed Yusuf. Mohammed Yusuf ist der Begründer von Boko Haram. Er war früher zu Beginn ein Gefolgsmann von Sheikh Jafar Mahmoud in Kano, aber es kam im Laufe der Zeit zu einem Zerwürfnis. Was ist mit Boko Haram passiert? Mohammed Yusuf hat Boko Haram ungefähr so im Jahr 1999 gegründet. Das fällt zusammen mit der Wiederrückkehr zur Demokratie, zu demokratischen Strukturen. Er war Teil des Salafi-Netzwerks. Er war beteiligt und hat es gefördert, die Reimplementierung des islamischen Rechts. Es war damals, mein erster Aufenthalt, Forschungsaufenthalt war 2003 in Nigeria, und es war ein Forschungsprojekt zur Reimplementierung des islamischen Rechts. Der große Teil der Bevölkerung war zu dem Zeitpunkt, hatte eine große Aufbruchstellung, eine große Erwartungshaltung, dass eben, wenn wieder islamische Gerechtigkeit herrscht, wenn islamisches Wirtschaften eingeführt wird, dann ist der Weg zum Paradies sehr nah. Es gab jedoch früh schon Enttäuschte. Es gab die sogenannten nigerianischen Taliban, die Hidschra in einen kleinen Ort in Kanama, in Yobe State, im nördlichsten Teil von Nigeria, an der Grenze der Republik Niger. Hijra bedeutet so viel, was der Prophet gemacht hat, als er von Mekka vertrieben wurde. Oder Hijra vollzogen mit seinen Anhängern nach Medina. Das ist immer ein sehr aufgeladener Begriff. Wenn jemand die Hijra vollzieht, dann einerseits kopiert er das Modell des Propheten, andererseits ist es auch natürlich sehr religiös aufgeladen. Diese Taliban haben sich zurückgezogen, wie es häufiger vorkam oder vorkommt. Es gab zu diesem Zeitpunkt Kontakte mit dem damaligen Gouverneur von Borno State, also dem nordöstlichsten Staat von Nigeria, Ali Modo Sharif, der 8 Jahre, 2 Legislaturperioden Gouverneur war von Borno State. Dann gab es, um das zu verdeutlichen, wie eng die Verflechtung von Politik und Religion zu diesem Zeitpunkt waren. Ich habe vorher erwähnt, dass verschiedene Institutionen mit der Reimplementierung des islamischen Rechts geschaffen wurden. Ein gewisser Buji Foy, ein enger Anhänger von Mohammed Yusuf, dem Begründer von Boko Haram, wurde so eine Art, also die englische Bezeichnung ist Borno State Commissioner for Religious Affairs, das ist so man kann man vergleichen mit einem Religionsminister für diesen Bundesstaat. Im Jahr zwischen 2002 und 2004 kam es zu einem Zerwürfnis. Einerseits hat es, ich habe vorher gesagt, diese nigerianischen Taliban haben sich zurückgezogen. Die haben sich aber nur eine gewisse Zeit friedlich zurückgezogen und haben versucht, ihren islamischen Staat aufzubauen. Aber dann kam es eben zu gewalttätigen Übergriffen auf die nigerianische Polizei und diese Gruppe wurde dann weitgehend vernichtet. Einige Anhänger konnten sich nach Maiduguri retten. In diesem gleichen Zeitraum kam es zu einer Abspaltung. Es war, wie gesagt, es gibt immer diese religiöse, diese dogmatische Vielfalt und von den Mainstream-Salafisten gab es ein Zerwürfnis zwischen Mahmoud Adam, Sheikh Jafar, Führer von der Ahlus Sunnah und Mohammed Yusuf, der Gründer eben von den Boko Haram. Der Grund dafür war, dass Mohammed Yusuf in Maiduguri aufgrund vielleicht, wir wissen es nicht, Enttäuschung über die nicht korrekte Einführung des islamischen Rechts oder die Installationen des islamischen Staates in Borno State eben eher militant wurde. Die Phase 2 begann 2004 nach diesem Zerwürfnis und es begann eben mit politischer Gewalt, Angriffe auf Polizeistationen durch Boko Haram. Dann ein sehr einschneidendes Datum war 2007, dass eben der frühere Weggefährte Sheikh Jafar Mahmoud Adam in Kano während des Morgengebets in der Moschee von Maschinengewehrsalven getötet wurde. Wir waren abends zuvor in einem anderen Bundesstaat, in Bauchi, das ist nicht so weit weg von Kano, das sind vielleicht 3 Stunden mit dem Auto. Dort hat er gepredigt, er war eingeladen in einer Moschee und dann stellte ein Teilnehmer dieser Veranstaltung die Frage, ob denn eigentlich Bildung, wie der nigerianische Staat sie organisiert, ob das bitter wäre oder nicht, also unislamische Neuerung und daher Haram verboten wäre. Diese Predigten werden ja immer aufgenommen und die können Sie sogar auf YouTube abhören oder es werden Kassetten gebrannt oder Kassetten aufgenommen oder DVDs und CDs gebrannt. Und in dieser Predigt ist natürlich erhanden geblieben, hat er dann 45 Minuten lang, ich würde sagen, vom Leder gezogen gegen Boko Haram, gegen diese Einstellung, dass der nigerianische Staat total unislamisch ist, dass die Bildung, die der Staat organisiert, Haram ist, verboten ist, kein Muslim darf an dieser Bildung teilnehmen. Das war eine sehr klare und scharfe Politik, aber am nächsten Tag, wie gesagt, und er hat immer gesagt, es wird einiges an die Öffentlichkeit kommen und es wird dann und so weiter und so fort. Und er hat sich da um Kopf und Kragen geredet. Am nächsten Tag, wie gesagt, wurde er ermordet und man vermutet, oder es ist ziemlich klar, dass die Anhänger von Boko Haram in seiner Moschee ermordet haben. 2009 wurde auch Boko Haram eine Gefahr für Teile des nigerianischen Staates. Operation Flush. In Nigeria benutzt man immer so Wörter, so, die sehr, wie soll man sagen, aussagekräftig sind. Oder einfach zum Teil, wenn gegen Moskitos oder gegen Malaria gekämpft, dann heißt es War Against Mosquitoes oder War Against Malaria. Und Operation Flush war eine Militäraktion, eine Polizei- und Militäraktion in Maiduguri, wo Mohammed Yusuf ein Stadtviertel mit seinen Anhängern bevölkert hat, wo er seine Moschee hatte, wo er seine Koranschule hatte, wo er seine Madrasa hatte, also seine weiterführende Schule. Und es gab einige Hunderte, 700, 800, 900 Tote. Man hat diesen Stadtteil mehr oder weniger den Erdboden gleich gemacht. Man hat Mohammed Yusuf, den Anführer, den geistigen Führer von Boko Haram, man hat ihn lebend gefangen. Er wurde verhört vom Militär. Da gibt es auch auf YouTube, heutzutage ist ja alles auf YouTube, gibt es das Verhör. Und er wurde dann der Polizei übergeben. Kurze Zeit danach war er tot. Genauso wie sein Mitstreiter Buchi Foy. Sie wurden nicht vor Gericht gestellt, sie wurden einfach, das Problem hat man eben durch eine Exekution von Seiten der Polizei gelöst. Abu Bakr Shakau, der jetzige Sprecher von Boko Haram, der ja mittlerweile ja fast schon eine Medienpersönlichkeit ist, wurde angeblich auch bei dieser Operation Flash getötet. Angeblich hat er dann überlebt. Man weiß es nicht. Auf alle Fälle im Jahr 2010 ist die Phase 3 von Boko Haram, der Terrorismus. Das heißt, von 2010 bis 2014 oder bis, ich würde sagen, bis jetzt hält diese Phase an. Es ist ein Terrorismus, der sich auszeichnet durch, oberflächlich betrachtet, durch sinnloses Töten, durch Massaker, durch Entführungen, durch Vergewaltigungen, durch Grausamkeiten. Das Merkwürdige ist, dass der Sicherheitsapparat, die Geheimdienste, die Polizei, das Militär, Nigeria eigentlich sehr mächtig ist und sehr stark ist, dass die nigerianische Armee, die stärkste, eine der stärksten des afrikanischen Kontinents, zumindest die stärkste in Westafrika ist. Man weiß, wo Boko Haram die Basis hat, in diesem Sambisa Forest, diesem Gebiet. Westliche Mächte haben angeboten, sie zu unterstützen durch Drohnen, durch Aufklärungs-, durch Satellitentechnik und so weiter und so fort. Es wurde immer abgelehnt. Das Problem besteht weiter. Im Mai 2013 wurde in 3 nordöstlichen Bundesstaaten von Nigeria der Ausnahmezustand ausgerufen. Borno, Adamawa, Yobe. Vor allem Yobe und Borno sind die am stärksten betroffenen Staaten von Boko Haram gewesen. Man muss sich das vorstellen, es hat jetzt im Frühjahr hat Boko Haram öfters versucht, Maiduguri, die Hauptstadt von Borno, zu erobern. Das Umland stand weitgehend unter Kontrolle von Boko Haram. Das Militär hat immer noch das zurückschlagen können. Die Angriffe abwehren. Maiduguri ist eine Millionenstadt. Es ist nicht nur die Hauptstadt von dem Bundesstaat Borno, sondern es ist ein geistiges, religiöses Zentrum mit ungefähr 1,5 Millionen Einwohnern zu normalen Zeiten. Zu diesem Zeitpunkt waren ungefähr 1 bis 1,5 Millionen Flüchtlinge in der Stadt. Und nach wie vor. Also die Stadt ist überschwemmt von Flüchtlingen. Die Situation hat sich jetzt, der Ausnahmezustand, der ist weiterhin in Kraft. Was ein gewisses Rätsel ist, Abubakar Shekau, der jetzige Sprecher von Boko Haram. Man sieht ihn von 2010 bis Juli 2013, ist die linke Person in Videobotschaften. Und seit August 2013 hat er sich irgendwie verändert. Da gab es natürlich, gibt es jetzt jede Menge Verschwörungstheorien, dass es die wichtigste ist, dass die rechte Person, die in den Videos auftaucht, eigentlich nur ein Schauspieler ist. Weil Abubakar Shekau, der ist schon ungefähr 3-mal getötet worden und 3-mal hat es Meldungen gegeben, das kamerunische Militär hat ihn getötet, das nigerianische Militär hat ihn getötet. Das ist eins dieser Merkwürdigkeiten von der ganzen Geschichte von Boko Haram. Es hat aber ab 2014 hat eine verstärkte Internationalisierung dieses Problems von Boko Haram stattgefunden. Wie gesagt, die Basis von Boko Haram ist der Nordosten Nigerias, Yobe State, Borno State, Adamawa. Diese nordöstlichen Bundesstaaten von Nigeria sind Grenzen an der Republik Niger. Sie grenzen an den Tschad oder die Republik Tschad sowie an Kamerun. Ab 2014 gab es verstärkt Angriffe von Boko Haram in Gebiete, die nicht nigerianisches Staatsgebiet waren, nach Kamerun, in Tschad und in den Niger rein. Auffällig ist, dass das kamerunische Militär, dass das tschadische Militär, ist natürlich auch sehr kampferprobt und wurde auch von den Franzosen in Mali eingesetzt. Die haben immer, waren sie sehr erfolgreich, auf ihrem Staatsgebiet Boko Haram zurückzuschlagen, Geiseln zu befreien, erfolgreiche Militäroperationen durchzuführen, selbst auf nigerianischem Staatsgebiet. Boko Haram ist in erster Linie im Nordosten Nigerias aktiv, aber es gab auch vereinzelte Aktionen wie in Kano, in der nördlichen Hauptstadt des Landes. In Kano, Millionenstadt, wurde an der Freitagspredigt, wurden Bomben gezündet und 80 bis 100 Tote. Aber es ist sehr klar, dass über den Mittelbelt, über den mittleren Teil von Nigeria im Süden, weiter im Süden, es gibt einzelne Attentate in Abuja, in der Hauptstadt, die sich genau in der Mitte des Landes befindet. Aber im Süden merkt man von Boko Haram gar nichts. Man hat eher das Gefühl, wenn dort Gewalttätigkeiten stattfinden, dass das automatisch Boko Haram in die Schuhe geschoben wird. Gut, was gibt es für Erklärungsmuster? Warum Boko Haram und warum kommt es zu dieser Situation? Der erste Erklärungsmuster ist, es handelt sich um eine Radikalisierung einer islamistischen Bewegung, die eigentlich ziemlich offenkundig ist. Das zweite Erklärungsmuster ist, dass die Zunahme von Boko Haram, dieser Aufstieg von Boko Haram, die einhergeht mit diesen Grausamkeiten und mit diesen Massakern, ist ein Ergebnis des Wandels von lokaler zu nationaler Politik. Also es gab verschiedene politische Dimensionen, wurden dann durchgespielt. Oder es ist auch das dritte Erklärungsmuster, der Aufstieg von Boko Haram ist Ergebnis von regionalen geopolitischen Strategien. Jetzt zum ersten Erklärungsmuster. Wir haben Radikalisierung einer islamistischen Bewegung, die zweifelsohne vorhanden war. Es gab eine salafistische Bewegung, es gab eine radikale Abspaltung von Mainstream-Salafismus Boko Haram. Das heißt, von 1999 bis 2003 war es eigentlich nur eine aktivistische Bewegung. Es gab sie Predigten, es war ohne Gewalt, es gab keine Überfälle auf Polizeistationen, man hat keine Waffen gehabt, man hat keine Waffen benutzt, man hat keine Bombenanschläge gemacht. Und 2003 gab es dann diese Hijra, dieser Rückzug der Rechtgläubigen nach Kanamma in Yobe State. Das war eine utopische Erfahrung für die Teilnehmer und war eine Reaktion auf die Enttäuschung über die lückenhafte oder ihrer Meinung nach nicht korrekte Wiedereinführung des islamischen Rechts. Die zweite Phase war dann die Radikalisierung. Es gab die Polizei, das Militär hat diese kleine Gemeinde angegriffen, beziehungsweise hier hat begonnen, Polizeistationen zu überfahren, das Militär zurückgeschlagen. Es kam zu einer Radikalisierung, weil relativ wenige Anhänger, wenige Personen, die diese Hijra vollzogen haben, überlebt haben. In 2009 kam es eben zu dieser Operation Flash. Die zentrale Regierung versuchte, diese Boko Haram-Bewegung durch Einsatz von Militär zu unterdrücken. Die dritte ist eine terroristische Bewegung geworden aufgrund der Gewalt des Militärs, auf die Unterdrückung, auf die Gefängnisse sind voll mit den Anhängern. Die ersten Aktionen von Boko Haram ab 2010 waren, dass sie Gefängnisse angegriffen haben und ihre Gefolgsleute befreit haben. Dann 2013 hat der Gesamtstaat, der gesamte nigerianische Staat hat dann eben begonnen, in dem Operationsgebiet, wo Boko Haram vermutet wurde oder wo sie auch sind, in Sambisa Forest, belagert. Es ist wenig passiert. In der vierten Phase 2014 gab es eben aufgrund dieser Belagerung, auf diesen Druck, den der Staat aufgebaut hat, fand eine territoriale Expansion statt. Das heißt, weite Teile von Borno, Yobe und Teile von Adamawa standen unter der Kontrolle des Staates. Der nigerianische Staat war relativ hilflos, er hat zwar Druck ausgeübt und es mittlerweile 20% des Staatshaushaltes fließt in das Militär und in die Sicherheitskräfte, aber es hat nichts gebracht. Das zweite Erklärungsmuster ist eben der Wandel von lokaler zu nationaler Politik, also verschiedene politische Ebenen waren Ergebnis oder waren eben, wie soll man sagen, Promotoren waren eben Mittel, um Boko Haram stärker werden zu lassen. Boko Haram war anfangs eine Schlägertruppe, ein politischer Vigilantismus, die den damaligen PDP-Anhänger und Gouverneur Ali Modo Sharif unterstützt haben. Wahlkampf in Nordost-Nigerias, manchmal mit gewisser Gewalt verbunden, gegenüber den politischen Gegnern. Boko Haram war einfach nur ein Schlägertrupp. Es gab den Wettkampf von verschiedenen Parteien, PDP, People's Democratic Party, die lange Zeit, Ali Modi Sharif war 8 Jahre lang Anhänger, Mitglied von PDP. Und dann gab es die große Oppositionspartei, ANPP, All Nigeria's People's Party. Und jetzt die jetzige Abspaltung davon in der Volksrechtspartei, die eben den Präsidenten stellen, All Progressives Congress. Ali Modi Sharif hat dann diese Partei verlassen. Es gab eben politische, der Schlägertrupp, Phase 1 war 99 bis 2003. Diese Hijra war nicht einfach ein religiöses Trainingslager, sondern es war ein Trainingslager für militärische Ausbildung. Die Regionalisierung, man hatte eben dieses politische Netzwerk von Gesamt-Nord-Nigeria wurde entdeckt und dann wurde eben, der Staat wurde aktiv und hat dann in Borno durch die Operation Flash Mohamed Yusuf und Buchi Foy, um weitere Aufdeckungen zu verhindern, zur Vertuschung ermordet. 2010 bis 2013 kam es zur neuen Boko Haram-Bewegung. Gleichzeitig auch 2013, Ali Modo Sharif hat keine Zukunft mehr gesehen bei der PDP, sondern bei der ANPP, wo er ursprünglich war, sondern er ist zur PDP gewechselt. Er ist jetzt Senator. 2013 wurde der Ausnahmezustand und der Sambisa Forest wurde belagert. Und diese Interpretation sagt, man hat Boko Haram geschützt, damit sie sich neu organisieren können. Und dann gab es eben die vierte Phase, der Wahlkampf war bereits im Gang, ein Krieg gegen die Interessen der APC, Muhammadu Buhari, der jetzige Präsident, war Mitglied von APC und er hat seinen Wahlkampfveranstaltungen immer wieder betont, Boko Haram ist ein Problem, das sofort angegangen werden muss, sobald er Präsident ist. Dann gibt es das dritte Erklärungsmuster, regionale Geopolitik. Boko Haram ist eigentlich gar keine richtig nigerianische Bewegung, sondern es ist eine Söldnertruppe im Diensten ausländischer Interessen. Eine große Verschwörungstheorie behauptet, das sind Leute, die von den USA angeheuert sind, um den Islam zu schädigen. Dann gab es ein Ereignis im Jahr 2009, wurde dann im Borno State wurden Erdölvorkommen entdeckt. Der Tschad ist mittlerweile auch, die Republik Tschad, ein großer Erdölproduzent. Das war nicht im Sinne von der Republik Tschad, dass in Borno Erdöl gefördert wird. Es gab auch enge Beziehungen zwischen dem damaligen Gouverneur Ali Modo Sharif und Idris Deby, Präsidenten von Tschad. Gut, das heißt, in der ersten Phase war Boko Haram wieder ein politischer Schlägertrupp, so gewissermaßen die nigerianische SA im Dienste von gewissen Parteien und Parteiinteressen. Wiederum, diese Hijra war kein religiöser Rückzug, sondern ein Camp, um die Leute militärisch, die Anhänger militärisch zu trainieren. Dann trat 2004, 2009 die Regionalisierung ein. Es wurde das politische Netzwerk, war die Gefahr, das politische Netzwerk aufzudecken. Es kamen wieder die Machenschaften von gewissen Interessengruppen aufzudecken, kam es zur Ermordung von Mohamed Yusuf und Buchi Foy. Gut, Ziel von dieser neuen Boko Haram-Bewegung war, im Borno State die Erdölförderung, den Abbau von Erdöl zu blockieren. Es wurde der Ausnahmezustand 2013 ausgerufen. Es gab so einen Interessendreieck, die nigerianische Zentralregierung in Abuja, Ali Modo Sharif, der damalige noch Gouverneur, jetzt Senator ab diesem Zeitpunkt, und die Interessen der Republik Tschad, die selbst Erdöl fördert. Ziel war dann ab 2014 eine Art No Man's Land, ein unregierbares Gebiet im äußersten Nordosten zu schaffen. Ich überlasse jetzt Ihnen, welches Erklärungsmuster. Ich will da keine Lösung. Wir wissen, das große Problem ist bei Boko Haram. Wir wissen zu wenig über Boko Haram. Man kann keine empirische Forschung machen. Es ist im Moment zu gefährlich. Fakt ist, dass Boko Haram nach wie vor viele Symptome einer kranken Gesellschaft, einer kranken Interpretation von Religion in sich trägt. Aber es ist auch klar, dass sehr viele Interessen miteinander vermischt sind und das ist wie selten in Nigeria. Die Fakten, selbst wenn die Fakten bekannt sind, dass man schwer versteht, was eigentlich tatsächlich hinter den Kulissen läuft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Islamwissenschaftler Franz Kugelmann über die Terrorgruppe Boko Haram in Westafrika. Er hat seinen Vortrag am 26. Oktober 2015 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München gehalten.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.